Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mein Name ist Julia Reimer, ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Der Prozess lief nicht so spektakulär ab wie die beiden Gerichtsverfahren in Kalifornien, aber mittlerweile gibt es auch in der Europäischen Union ein Gerichtsurteil, bei dem das Pflanzengift Glyphosat als Risikofaktor für die Krebserkrankung des Klägers benannt wird. Gefällt wurde es in Luxemburg, dessen Regierung schon länger ein schnelles Verbot des Herbizids fordert, mehr dazu gleich. Außerdem höhere Preise verändern den Verkehr und deshalb verschärft Londons Stadtregierung ab Montag die sowieso bestehende City-Maut für abgasintensive Autos zusätzlich. Und so wie sich deutsche Familien fragen, ob Urlaub in Großbritannien kompliziert werden könnte, fragen sich derzeit britische Familien, ob Osterferien im Ausland eine gute Idee sind. Wir schauen ganz praktisch auf mögliche Hürden aus englischer Sicht. Und im Verbrauchertipp geht es um die Untervermietung, wann Mieter Anspruch darauf haben. Mehrere tausend Landwirte protestierten gestern in Münster gegen eine weitere Verschärfung der Düngeverordnung. Der Ort überrascht nicht, denn nördlich von Münster befinden sich besonders viele und zwar auch große Ställe, die Intensivtierhaltung betreiben und entsprechend viel Gülle produzieren. Dort sieht man dann auch besonders viele rote Flecken, wenn man sich mal eine Gewässerkarte über die Nitratbelastung Deutschlands aufruft. Die Europäische Union hatte Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser 2016 verklagt und 2018 vor dem Europäischen Gerichtshof Recht bekommen. Daran ändert auch ein neues Düngegesetz, das ab 2018 galt, nichts. Denn um es die Nitratbelastung abzusenken, ist es zu schwach. Claudia Plass versucht zu erklären, wo die Konfliktlinien liegen.
Über Jahre erleben wir jetzt, dass die Nitratgrenzwerte im Grundwasser überschritten werden. Das sagte Bettina Hoffmann, umweltpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Landwirtschaft, Hauptverursacherin des Problems, müsse handeln. Ebenso die Bundesregierung, die dem Problem ausgewichen sei.
Deswegen ist jetzt die Bundesregierung gefordert, mit klaren Maßnahmen, klaren Begrenzungen, einer verschärften Düngeverordnung den Rechtsrahmen zu legen und den auch einzuhalten, damit sich dann langfristig was bessert.
Deutschland muss mehr für sauberes Grundwasser tun. Das bedeutet vor allem weniger Gülle und Düngemittel auf die Felder, denn dadurch gelangt Nitrat ins Grundwasser. Zu viel davon ist potenziell schädlich für Mensch und Natur. Die EU-Kommission macht Druck. Sie hatte Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte verklagt und im vergangenen Jahr beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Recht bekommen. Zwar hatte die Bundesregierung schon vorher die Düngeregeln für Landwirte verschärft, die reichen Brüssel aber nicht aus. Deutschland muss nachbessern. Die bisherigen Maßnahmen sind der EU nicht ehrgeizig genug. Eine Frist bis Ende vergangener Woche hatte die Regierung verstreichen lassen. Agrar- und Umweltministerium konnten sich nicht auf Vorschläge einigen. Man brauche noch etwas Zeit, sagte Stefan Gabriel Haufe, Sprecher des Bundesumweltministeriums, am Mittwoch.
Also der zeitliche Spielraum ist natürlich eng. Darauf haben wir ja selber auch aufmerksam gemacht. Es ist klar, dass wir schnell liefern müssen. Ich kann Ihnen den genauen Zeitpunkt aber nicht nennen, weil die Gespräche eben noch laufen.
Die Zeit drängt. Im Raum stehen saftige Strafzahlungen. Im Fokus stehen nun zusätzliche Sperrzeiten für die Düngung in besonders belasteten Gebieten. Außerdem sollen die Landwirte dort pauschal weniger düngen, und zwar weniger als der errechnete Bedarf der Pflanzen. Dagegen protestieren viele Bauern, wie gestern in Münster. Dort machte Bundesagrarministerin Julia Klöckner von der CDU deutlich, es seien weitere Anstrengungen nötig.
Wir haben Deutschland. Hat das Verfahren, die Klage, ganz klar verloren. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen.
Einige Forderungen der EU seien nicht vertretbar. Darüber werde sie in Brüssel sprechen. Die Bauern aber müssten einsehen, dass viele Flächen überdüngt seien.
Und jetzt sind wir so weit, dass wir die Kommission von vielem überzeugen konnten, dass wir gut nachgebessert haben, aber ihr reicht es nicht.
Die Ministerin kündigte für kommenden Montag ein Treffen mit dem Bundesumweltministerium, Landwirtschafts- und Umweltverbänden an. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, warnte vor steigenden Trinkwasserpreisen. Hauptgeschäftsführer Martin Weyand sagte, schon jetzt müssten Wasserversorger belastetes Grundwasser aufbereiten, um für sauberes Trinkwasser zu sorgen, etwa indem Wasser gemischt oder neue Brunnen gebaut werden. Möglicherweise müssen sie das Wasser in belasteten Gebieten künftig zusätzlich reinigen.
Aber das Problem ist, die Kosten für den Verbraucher werden höher werden, wenn wir im Endeffekt in vielen Gebieten eine Situation hätten, in der das alles nichts mehr nützt, indem wir das Brunnenbohren nichts mehr nützt, indem wir das Mischen nicht mehr können, dann müssen wir aufwendig technisch aufbereiten.
Laut eines BDEW-Gutachtens könnte Trinkwasser in einigen Regionen bis zu 62% teurer werden. Ein Vier-Personen-Haushalt müsste somit 135 Euro mehr pro Jahr zahlen. Auch der Naturschutzbund NABU warnte, das Problem der Nitratbelastung dürfe nicht verschleppt werden. Pflanzen müssten nach ihrem tatsächlichen Bedarf gedüngt werden. Nötig sei zudem eine Reduzierung der Tierdichte in einigen Regionen.
Claudia Plass aus Berlin über die Konfliktlinien beim Thema Düngemittelverordnung. Und das Ausbringen der Gülle macht sich übrigens auch negativ in der Klimabilanz bemerkbar. Auch deshalb steht die Landwirtschaft unter Druck. Dazu passt auch diese Meldung zum Thema Klimawandel. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tüllner hat gefordert, sich inhaltlich mit den Positionen der Fridays for Future-Bewegung auseinanderzusetzen. Es gibt heute ja auch wieder Demonstrationen. Und diese für mehr Klimaschutz griffen ein relevantes Thema auf, das man ernst nehmen und aufgreifen müsse, sagte der CDU-Politiker heute im Magdeburger Landtag. Von der Schulpflicht könne man sie deshalb nicht abrücken. Solche Diskussionen müssten außerhalb der Schulzeit stattfinden. Aber laut Bildungsministerium gibt es Überlegungen für einen Jugendklimagipfel. Ende März 2019 hat ein US-Gericht den umstrittenen Wirkstoff Glyphosat als wesentlichen Faktor für die Krebserkrankung eines Kaliforniers eingestuft, der deshalb gegen den Hersteller Monsanto geklagt hatte. Zur Erinnerung, Monsanto gehört ja mittlerweile zum deutschen Konzern Bayer. Die Frage, ob das Unkrautvernichtungsmittel krebserregend ist, ja oder nein, das ist nach zwei US-Urteilen, bei denen den Klägern auch Schadenersatz zugesprochen wurde, keinesfalls abschließend entschieden. Aber die Urteile befeuern natürlich auch hierzulande die Diskussion um das umstrittene Pflanzengift, das nach wie vor in der EU zugelassen ist. Im kleinen Luxemburg hat sich der Umgang jedenfalls verändert, auch vor Gericht, berichtet Tonja Koch.
Jean-Jacques Schonkert ist Rechtsanwalt im Großherzogtum Luxemburg und er hat vor dem Sozialgericht des Landes einen Punktsieg gelandet. Denn es ist ihm gelungen, dass das Gericht die Krebserkrankung seines Mandanten als Berufskrankheit anerkannt hat.
Meine Behauptung war, dieser Krebs ist im direkten Zusammenhang mit seiner Arbeit. Er war Landschaftsgärtner und da hat er ungeschützt und über einen längeren Zeitraum mit Glyphosat gewerkelt.
Weil der Kläger den direkten kausalen Zusammenhang zwischen seiner Erkrankung und dem berufsbedingten Einsatz des glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels nicht nachweisen konnte, entschied das Sozialgericht zunächst gegen ihn. Erst in zweiter Instanz wendete sich das Blatt zugunsten des Klägers Jean-Jacques Schonkert.
Es genügt, dass das Risiko besteht, dass es eventuell dadurch bedingt wäre.
Für den Rechtsanwalt ein Meilenstein in der luxemburgischen Rechtsprechung.
Diese direkte Kausalität wurde jahrzehntelang angewendet und die wurde jetzt nuanciert, weil eben da dieser Druck auch von draußen, ich habe dann auch dem Gericht diese Akten aus Amerika vorgelegt und die haben dann, muss ich sagen, in aller Respekt für den Luxemburger Richter, der hat Verantwortung übernommen, weil er hätte sich ja auch über die jahrzehntelange Jurisprudenz verstecken können, was er nicht gemacht hatte. Ich glaube, da sind wir in dem Sinne Vorreiter.
Wäre es in seinem Fall nicht um Glyphosat, sondern um ein anderes Unkrautvernichtungsmittel gegangen, ist sich Schonkert nicht sicher, ob bei den Richtern die gleiche Sensibilität vorgeherrscht hätte. Glyphosat sei inzwischen trotz gültiger Zulassung mit einer Art Malus versehen. Auch die grüne Umweltministerin Luxemburgs, Carol Dieschburg, ist überzeugt, dass Urteile, die insbesondere in den USA bislang zu Glyphosat gesprochen wurden und wohl noch werden, ihre Wirkung nicht verfehlen.
Ich glaube, dass so ein Urteil ein Anlass ist für die Politik, erneut einen Anlauf zu nehmen, gemeinsam mit der Landwirtschaft den Ausstieg zu planen aus Pestiziden.
Luxemburgs Regierung hat bereits entschieden, bis Ende 2020 die Anwendung von Glyphosat auf nationaler Ebene komplett zu verbieten. Bislang war dies nur auf öffentlichen Flächen der Fall. Und das bedeutet, dass die Regierung bei einer Reihe von Anwendern, angefangen von Privathaushalten über die Bahn bis hin zu den Landwirten, Überzeugungsarbeit leisten muss.
Die jungen Bauern, die sind bereit, neue Wege zu gehen, aber es ist sicherlich so, dass das nicht die große Mehrheit ist. Ich erwarte das auch nicht als Umweltministerin, dass wir alle Bauern jetzt schon auf unserer Seite hätten.
Die luxemburgischen Bemühungen, Glyphosat auf europäischer Ebene zu Fall zu bringen, waren im November 2017 nicht zuletzt am damaligen deutschen Landwirtschaftsminister Christian Schmidt gescheitert. Der CSU-Politiker hatte trotz anderslautender Absprachen in der Regierungskoalition in Brüssel dafür gestimmt, die EU-Zulassung für Glyphosat um weitere 5 Jahre zu verlängern. Aber nur eine Enthaltung Deutschlands hätte den Glyphosat-Gegnern, darunter neben Luxemburg unter anderem auch Frankreich, Belgien, Österreich und Italien, zum Erfolg verholfen, Carol Dischburg.
Wir haben den letzten Kampf trotz massiven Einsatz verloren. Wir wissen, Deutschland war damals eingeknickt, leider Gottes, aber wir kämpfen weiter.
Auch für Rechtsanwalt Schonkert ist das Thema Glyphosat noch nicht beendet. Er hat Klage gegen Unbekannt eingereicht. Denn nicht nur die verschiedenen Hersteller glyphosathaltiger Herbizide müssten zur Verantwortung gezogen werden, so sich der Verdacht erhärtet, dass dieses Gift tatsächlich krank macht, sondern auch all diejenigen, die diese Produkte auf dem europäischen Markt vertreiben. Ob es zu einem Strafprozess kommt, ist jedoch noch nicht sicher. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen dauern noch an.
In Luxemburg hat ein Gericht Glyphosat als Risikofaktor für die Entstehung einer Krebserkrankung anerkannt, Tonja Koch berichtete. Sie ärgern sich über die paar Fahrverbote für Dieselautos an wenigen, aber klar definierten Hauptverkehrsstraßen in einigen deutschen Städten. Ja, deutsche Stadtverwaltungen gehen höchst milde mit der Luftverschmutzung um im Vergleich zu anderen Großstädten Europas. In London berappen heute schon alle Autofahrer pro Tag umgerechnet rund 14 Euro, wenn sie zwischen Montag und Freitag tagsüber in die Innenstadt fahren möchten. Dieser Betrag verdoppelt sich ab dem 8. April, nicht für alle, aber für diejenigen, die mit einem älteren bzw. abgasträchtigeren Auto unterwegs sind. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat nämlich eine Ultra-Low-Emission-Zone ausgerufen. Er ist stolz darauf, dass London damit die strengsten Emissionsstandards aller Großstädte hat. Welche Auswirkungen könnte das haben? Sandra Pfister.
Eine Grundschule im Ostlondoner Stadtteil Eltham. Die Kinder hüpfen in blau-grauen Schuluniformen über den Schulhof. Aber eigentlich, findet die Schulleiterin Kate Barnes, dürften sie gar nicht so viel rausgehen hier, denn die Luft ist schlecht.
A lot of our children have asthma and some of the teachers who have worked here have developed asthma over the years actually.
Viele der Kinder hier haben Asthma. Einige der Lehrerinnen hier haben über die Jahre auch Asthma entwickelt. Wir sind an drei Seiten von sehr belebten Straßen umgeben. Und wir sind einfach oft draußen, im Sportunterricht, in den Pausen, beim Mittagessen. Und das ist die Luft, die wir einatmen. Einige Schüler gesellen sich hinzu. Wenn ich mit meiner Mama die Straße runtergehe und da steht ein Auto, das den Motor laufen hat, dann fange ich an zu husten und kann nicht mehr aufhören. Wir versuchen, möglichst viele Pflanzen um die Schule herum zu haben, damit die Luft ein bisschen besser wird. Die Schule hat aber auch eine Art Autobahn für Eltern verhängt. Die dürfen ihre Kinder nicht mehr mit dem Auto zur Schule bringen und auch nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad abholen. Was diese Grundschule ihren Eltern abverlangt, könnte bald viele Eltern in London treffen, wie überhaupt alle, die mit dem Auto in die Stadt wollen. Bürgermeister Sadiq Khan von der Labour Party spricht Klartext. Wir haben in London einen Gesundheitsnotstand. Tausende von Leuten sterben hier wegen der schlechten Luftqualität. Als direkte Konsequenz daraus erleben wir hier Kinder, deren Lungen unterentwickelt sind. Erwachsene mit Asthma, Demenz, Herzerkrankungen, die unmittelbar auf die Luftverschmutzung zurückzuführen sind. Die Luft in unserer Stadt ist ein Killer. Londons Luft gilt als so belastet wie in keiner anderen europäischen Großstadt. Deshalb hatte die Stadt bereits vor 13 Jahren die Congestion Charge eingeführt, die jeder Autofahrer entrichten muss, der an Werktagen in die City will. Sie liegt bei umgerechnet rund 14 Euro. Wer in die Stadt reinfährt, dessen Nummernschild wird von Kameras fotografiert und anschließend erhält er eine Zahlungsaufforderung. Jetzt legt die Stadt noch eins drauf. Sie führt nun eine sogenannte Ultra-Low-Emission-Zone für die City ein. Alle Fahrzeuge mit höheren Emissionen müssen zusätzlich rund 14 Euro pro Tag drauflegen, auch samstags und sonntags sowie rund um die Uhr. Grob gesagt müssen alle die blechen, die mit einem Diesel nach London reinfahren, der älter als Baujahr 2015 ist. Dabei wird die Euro-6-Norm zugrunde gelegt. Auch wer einen Benziner fährt, der vor 2006 gebaut wurde, der zahlt. Transport for London, die Londoner Verkehrsbetriebe, glauben, dass insgesamt 1,5 Millionen Dieselautos und eine halbe Million Benziner betroffen sein werden. Außerdem 400.000 Kleintransporter und 10.000 Busse. Ausgenommen davon sind die 21.000 Black Cabs, die berühmten Londoner Taxis. Deren Interessenvertreter haben offenbar erfolgreich Druck gemacht beim Bürgermeister. Dabei gelten sie als besondere Dreckschleudern. Die Londoner Umweltmaut könnte gerade die besonders hart treffen, die sich kein neues, emissionsärmeres Auto leisten können. Auch dieser Kleinunternehmer, der in New Cross, südöstlich von London, Kleintransporter vermietet, sieht schwarz.
Consequently, my vehicle values have almost halved.
Als Folge davon hat sich, was meine Autos wert sind, jetzt halbiert. Ich brauche jetzt neue Autos, kann sie mir aber deshalb nicht mehr leisten. Das ist eine Steuer auf die Ärmsten. Das belastet Kleinbetriebe. Und das wurde alles heimtückisch eingefädelt. Die Beratungen darüber sind ganz im Verborgenen abgelaufen. Die Stadt London hat umgerechnet ca. 26 Millionen Euro als Verschrottungsprämie für Kleinunternehmer wie ihn ausgelobt, die auf ihre Transporter angewiesen sind. Der Londoner Bürgermeister Khan hält seinen Kritikern außerdem das entgegen. In den ärmsten Stadtteilen Londons ist die Luft am schlechtesten. Zugleich sind aber auch die ärmeren Londoner diejenigen, die eher keine Autos besitzen. Es gibt Beweise, dass diese neuen Regeln insbesondere die Luft in den ärmeren Stadtteilen verbessern wird.
The poorest parts of London seen the biggest improvements in the quality of air in our city.
In 2,5 Jahren übrigens, ab Oktober 2021, wird die Londoner Niedrigemissionszone dann noch einmal deutlich erweitert, sodass sie auch die äußeren Stadtbezirke umfasst und damit 18 Mal so groß ist wie jetzt.
Aus London Sandra Pfister. Falls Sie also mit einem nicht ganz nagelneuen Auto ab Montag in die Londoner Innenstadt wollen, sollten Sie besser erstmal nachrechnen, was das kostet. Aber die meisten Londoner bzw. Briten haben derzeit ganz andere, nämlich größere Sorgen, siehe das Hin und Her beim Brexit. Heute haben auf der Insel die Osterferien begonnen, aber sollte man sich wirklich aus dem Land herauswagen? Jens-Peter Marquardt, etwas augenzwinkernd über durchaus ernste Hürden, die sich für Briten bei Auslandsreisen jetzt demnächst auftun könnten.
Lanzarote, 7 Tage mit Flug für 162 Pfund. Sardinien, das gleiche Paket, eine Woche für 154 Pfund. In Euro ist das nicht viel mehr. Das Pfund ist ja Brexit-bedingt schon lange nicht mehr das, was es mal war. Jedenfalls waren die Osterferien für die Briten noch nie so billig wie dieses Jahr. 1 oder 2 Wochen Sonne zum Schnäppchenpreis und das in der Hochsaison. Was ist da los? Es ist der Brexit, der No-Deal-Brexit. No Deal, no Flights, no Ferries. Wer will das schon riskieren? Kein Abkommen, also wahrscheinlich keine Flüge und keine Fähren. Entweder kommt man nach dem 12. April gar nicht raus oder anschließend nicht mehr wieder rein. Die Insel abgeschnitten vom Kontinent, diesmal nicht wegen Nebels, sondern wegen Brexit. No Deal Brexit. Man könnte es natürlich mit dem Auto versuchen. Ja klar, gute Idee, oder? Leider nur bis Dover. Und dann, vor der Auffahrtsrampe zur Fähre, ist plötzlich alles anders. Bisher wirft der französische Grenzpolizist nur einen kurzen Blick auf den Reisepass und lässt die britische Familie mit einem freundlichen Merci auf Schiff und damit auf den Kontinent. Wie gesagt, bisher. Beim No-Deal-Brexit ganz anders. Monsieur Dupont fragt, vermutlich in schlechtem Englisch, den britischen Vater am Steuer des Vauxhall-Karawans nach der grünen Versicherungskarte. Der kriegt daraufhin einen Schweißausbruch. Grüne Versicherungskarte? Brauchte man zuletzt vor dem EU-Beitritt 1973 und später dann für Fahrten in den Ostblock, aber das ist auch schon lange her. Grün ist heute vergilbt. Monsieur Dupont fragt dann noch nach dem internationalen Führerschein. Mr. Miller hatte mal einen für den Mietwagen in den USA. Das ist schon ein paar Jahre her. Der internationale Führerschein längst abgelaufen, da nur 1 Jahr gültig. Verzweiflung bei den Millers. Und dann kläfft auch noch der Jack Russell der Familie auf der Ladefläche unter den Koffern verborgen, der eigentlich die klare Anweisung hatte, an der Grenze ruhig zu bleiben. Aber Jack Russell Terrier tun nie das, was man ihnen sagt. Das hätte Miller wissen müssen. Monsieur Dupont fragt nach dem Impfzertifikat für den Hund, mindestens 4 Wochen alt, aber nicht älter als 2 Monate. Mr. Miller schaut Mrs. Miller an. Hast du? Hat sie natürlich nicht. Hinten auf der Rückbank werden die beiden Miller-Kinder unruhig. Wann fahren wir denn endlich? Sie fahren nicht. Ferienreise gestrichen, no deal, no holidays. Immerhin sind sie so zum Schulbeginn wieder pünktlich da. Wenn sie nicht rausfahren, können sie beim Reinfahren auch nicht an der Grenze in Calais scheitern.
Jens-Peter Marquardt augenzwinkernd über ganz reale Brexit-Probleme.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wohnraum ist besonders in großen Städten knapp und teuer und wer eine schöne Wohnung in guter Lage gemietet hat, möchte sie meist nicht einfach aufgeben, auch wenn das Geld vielleicht knapper geworden ist. Eine Untervermietung kann die Rettung sein, woran denken, der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Christian Ment wohnt im eigenen Haus. Vorübergehend musste er woanders eine Wohnung anmieten. Über Bekannte hat er sie schnell gefunden. Gute Lage, schöne Wohnung, zu groß. Ein Zimmer wollte er deshalb gerne untervermieten.
Also bevor ich den Mietvertrag unterschrieben habe, habe ich nachgeschaut und mir zusichern lassen vom Vermieter, dass ich das darf. Weil das war für mich die Voraussetzung. Für mich allein wäre die Wohnung sonst zu teuer gewesen.
Ganz wichtig ist, dass der Vermieter vorab informiert wird. Am besten, man lässt sich die Erlaubnis, unterzuvermieten, schriftlich geben. Hat der Mieter ein berechtigtes Interesse daran, einen Untermieter in seiner bereits gemieteten Wohnung aufzunehmen, so kann der Eigentümer der Wohnung sich nicht dagegen wehren. Berechtigtes Interesse wären beispielsweise wirtschaftliche Gründe, sagt Marielle Eifler vom Mieterverein zu Hamburg. Der Partner ist zum Beispiel nach einer Trennung ausgezogen und die Wohnung ist allein zu teuer.
Oder man möchte für ein paar Monate ins Ausland gehen oder man möchte beruflich nach Süddeutschland gehen. Es gibt verschiedene Gründe. Wichtig ist eben, dass man allenfalls einen Anspruch darauf hat, einen Teil der Wohnung unterzuvermieten. Man hat keinen Anspruch darauf, dass die gesamte Wohnung untervermietet wird.
Wer beruflich ein paar Jahre im Ausland plant und seine Wohnung untervermieten möchte, sollte grundsätzlich das Gespräch mit dem Vermieter suchen und erklären, aus welchem Grund man wann und wie lange nicht da ist, sagt Marielle Eifler. Eine Untervermietung ist unter bestimmten Umständen auch in so einem Fall möglich.
Man muss nicht seinen Lebensmittelpunkt in dieser Zeit in der Wohnung haben. Es geht halt darum, dass man dann halt mindestens ein Zimmer behält, wo man Möbel unterstellt, wo man von Zeit zu Zeit mal wieder reingeht und auf jeden Fall auch einen Rückkehrwillen hat. Das ist schon durchaus möglich.
Der Eigentümer muss den Untermieter nicht kennenlernen. Allerdings hat er das Recht, den Namen zu erfahren, das Geburtsdatum, die bisherige Anschrift und den Beruf. Mieter und Untermieter sollten einen Untermietvertrag machen.
Ja, für mich war das Wichtigste, dass ich den befriste, damit ich, falls es nun doch Schwierigkeiten gibt, man wohnt ja schließlich zusammen, den Untermieter dann auch wieder loswerde.
Eine zeitliche Begrenzung ist durchaus üblich und sinnvoll, sagt Marielle Eifler. Funktioniert das Zusammenleben, lässt sich das Mietverhältnis problemlos verlängern. Untermietverträge gibt es zum Beispiel auf der Homepage des Deutschen Mieterbundes oder beim Grundeigentümerverein. Klappt das Zusammenleben nicht, dann kann der Mieter seinem Untermieter mit einer Frist von 6 Monaten kündigen.
Aber der Hauptmieter muss keinen Kündigungsgrund nennen. Wenn man nur ein möbliertes Zimmer innerhalb der Wohnung anmietet des Hauptmieters, wo der auch wohnt, dann ist es sogar ganz kurz, dann gilt für beide Parteien, dass bis zum 15. eines Monats die Kündigung erklärt werden muss zum Ende desselben Monats.
Anders sieht es bei einer gelegentlichen Vermietung eines Teils der Wohnung an Touristen aus. Hierfür brauchen Mieter nicht nur eine behördliche Genehmigung, sondern auch das Einverständnis des Eigentümers.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Ab 12.10 Uhr informieren wir über die neuen BAföG-Pläne. Tschüss, sagt Jule Reimer.